So, jetzt. Okay, jetzt musstet ihr auch warten. Ist unangenehm, oder? Für alle Beteiligten. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel auch macht. Wenn ihr in den Migros geht oder den Coop, euren Einkaufswagen gefüllt habt und dann zu den Kassen kommt, oder? Da hat man immer die Auswahl. Bei welcher Kasse muss ich wohl am wenigsten lang warten? Ich spiele dieses Spiel immer und gehe natürlich davon aus, dass ich mich richtig entscheide, die Kasse wähle, bei der ich am schnellsten dran bin. Und ich merke, es ist nicht immer nur ein Spiel. Sobald ich merke, dass ich an der Kasse bin, bei der ich länger warten muss, als ich bei der anderen gemusst hätte, beginnt es mich zu ärgern. Und in dem Moment merke ich, okay, ich warte nicht gerne. Warum? Warum warten wir nicht gerne? Bei mir ist es so, weil ich denke, dass ich dann nicht so schnell das Ziel erreiche, das ich eigentlich möchte. Das Warten hält mich davon ab, ein Ziel zu erreichen. In diesem Fall, möglichst bald nach Hause zu kommen, zu meiner Frau, zu meinen Kindern. Und ich denke, ach, ärgerlich, jetzt muss ich da noch länger warten. Ja, was soll ich nur? Das ist doch umsonst. Wartezeiten sind umsonst. Ich glaube, für Gott sind Wartezeiten nicht umsonst. Heute hören wir Davids letzte Worte aus 2. Samuel 23. Es sind nicht wirklich seine allerletzten Worte vor seinem Sterben. Es ist vielmehr ein Psalm, sein letzter Psalm, den er geschrieben hat. Eine Art verdichteter Lebensrückblick. Und interessant darin ist eigentlich, dass David wie vom Ziel seines Lebens her auf sein Leben zurückblickt. Er hat das Ziel erreicht und er schaut zurück in diesem Psalm und zieht in gewisser Weise eine Art Fazit über sein Leben. Und von diesem Text her können wir einiges lernen darüber, wie er eben auch mit Wartezeiten umgegangen ist in seinem Leben. Ich lese aus 2. Samuel 23 die Verse 1 bis 7. Und dies sind die letzten Worte Davids, Spruch Davids, des Sohnes Isais, Spruch des Mannes, der hochgestellt ist, des Gesalbten des Gottes Jakobs und des Lieblings in den Gesängen Israels. Der Geist des Herrn spricht durch mich und auf meiner Zunge ist sein Wort. Der Gott Jakobs hat gesprochen, der Fels Israels hat zu mir geredet. Wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in Gottesfurcht herrscht, der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufstrahlt, am Morgen ohne Wolken, durch ihren Glanz, der auf den Regen folgt, sprießt das Grün aus der Erde. Steht nicht so mein Haus zu Gott? Einen ewigen Bund hat er mir gesetzt, wohlgeordnet in allem und bewahrt. All mein Heil und alles, was gefällt, lässt nicht er es wachsen. Die Ruchlosen aber, sie alle sind wie weggefegte Dornen, man fasst sie nicht an mit der Hand und niemand berührt sie, es sei denn mit Eisen oder mit dem Holz eines Speers und auf der Stelle verbrennt man sie im Feuer. Es ist ein sehr poetischer Text und vielleicht bemerkt ihr auch, dass es einige Gemeinsamkeiten in diesen letzten Worten Davids gibt mit den ersten Worten des Psalters, mit Psalm 1. In beiden Psalmen werden zwei Wege zur Wahl gestellt. Auf der einen Seite der Weg des Gottesfürchtigen, des Gerechten, und auf der anderen Seite der Weg des Gottlosen oder der Ruchlosen. Es wird das Bild des Baumes verwendet, das Bild von Pflanzen, die wachsen, auch das Wasser spielt in beiden Psalmen eine Rolle. Und wir sehen, dass der Ausgang der beiden vorgestellten Wege beschrieben wird. Auf dem Weg mit Gott das Heil, die Freude, Glück, ewige Beständigkeit. Und auf dem Weg ohne Gott vom Winde verweht, weggefegt und im Feuer verbrannt. Also Vergänglichkeit. Und auffällig ist, dass David sich am Ende seines Lebens ganz klar mit dem Gottesfürchtigen, mit dem Gerechten identifiziert. Er stellt sich in den Versen 1 und 2 als beeindruckendes Vorbild dar, als König, als Gesalbter, als Psalmsänger, also Worshipleiter. All das ist er als. Wir haben auch noch den Propheten natürlich, der das Wort Gottes empfängt und weitergibt. Und er sagt, ja, das bin ich. Und das ist ziemlich beeindruckend, würden wir, glaube ich, alle sagen. Und ich persönlich, ich merke auch in diesen 3 Monaten, in denen wir uns mit David beschäftigt haben, jetzt hat mich das wirklich auch sehr fasziniert, zu wem das David geworden ist. Also dieser ganze Lebensweg des David ein bisschen zu verfolgen, das ist schon also sehr, sehr beeindruckend. Und David ist ein sehr großes Vorbild für mich. Also ja, wir wissen auch viel über ihn. Das ist sehr schön, die vielen Psalmen von ihm. Und es stellt sich ja wirklich die Frage, ja, wie ist es dazu gekommen, wie kann David in seinem Lebensrückblick sagen, ja, ich bin diesen Weg der Gottesfurcht, der Gerechtigkeit bis zum Ende meines Lebens gegangen. Was hat zu Davids geistlichem Wachstum geführt, zu seiner emotionalen Reife? Was hat dazu geführt, dass er diese tiefen Wurzeln schlagen konnte? Oder eben ganz einfach gefragt, wie ist David zu dem geworden, der er ist? Ich meine, es hätte ja auch ganz anders rauskommen können. Die Ruchlosen aber, die David da anspricht, die ja in einem starken Kontrast stehen zu den Eingangsversen, für diese Ruchlosen verwendet er genau dasselbe Wort, mit dem ihn einst Schimmi beschimpft hat. Ihr erinnert euch, vor 2 Wochen die Predigt, du Bluthund, hat Luther übersetzt. Das ist genau dieses Wort für die Ruchlosen, für die Gewissenlosen, für die Böses tun, die eben Blut an ihren Händen haben. Und wenn wir so zurückblicken auf das Leben Davids, da kommen uns doch viele Begebenheiten in den Sinn, da David auch jenen Weg hätte einschlagen können, da er sich hätte entscheiden können, ja, Blut zu vergießen, tatsächlich zu einem Bluthund zu werden. Doch David hat den anderen Weg gewählt. Und diese Gegenüberstellung, die fordert uns heraus. Welchen Weg wählst du in deinem Leben? Den Weg mit Gott oder den Weg ohne Gott? Hörst du auf Gottes Wort wie David oder ignorierst du es? Und so stelle ich die Frage nochmal, wie ist David zu dem geworden, der er ist? Und wir haben hier einige Antworten, ich nehme die ein bisschen näher. Nun zu mir. So. Ihr habt da einiges aufgeschrieben, er hat ganz auf Gott vertraut. Er hat viel Zeit, er hat viel Gebet mit Gott verbracht beim Schafehüten. Er hat bereut, er ist immer wieder zu Gott zurückgekehrt. Er wurde von Menschen enttäuscht. Ja, Menschen lehnten ihn ab, aber der Herr war zuverlässig. David war echt vor Gott. Gott hält ihn fest und die Gnade ist über seinem Herzen. Kann ich das so sagen, Hani? Die Gnade regiert sein Herz. Ich deute dein Herz so, dass sein Herz von Gnade regiert ist. Ja, und wir sehen, David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der hatte sich eben genau immer wieder nach diesem Herzen Gottes ausgerichtet. Nicht nach seinem eigenen Herzen. Wir wissen es ist David nicht gelungen, ein perfektes, ein vollkommen gerechtes Leben zu führen. Wir haben einiges gehört. Es gab erstaunlich viele Schattenseiten in seiner Biografie. Doch immer, wenn Gott ihm eine Sünde aufgezeigt hat, ist er zurück zu Gott. Dann ist er umgekehrt. Wir haben diesen Punkt auch hier auf dem Flipchart. Er hat sich ganz Gott und Gottes Barmherzigkeit anvertraut. Und das macht David zu einem Mann nach Gottes Herzen. Ja, David vertraute sein Leben lang auf die Treue Gottes zu ihm. Wir sehen das auch in unserem Text, der Gott Jakobs hat gesprochen, der Fels Israels hat zu mir geredet. Steht nicht so mein Haus zu Gott, einen ewigen Bund hat er mir gesetzt. All mein Heil und all meine Freude lässt nicht er es wachsen. David hebt stark die Treue Gottes hervor. Der Fels ist ein Bild für die Zuverlässigkeit, für die Treue Gottes. Und auch der ewige Bund steht für die Treue Gottes. Und das ist interessant, wenn wir noch einmal mit Psalm 1 vergleichen. Psalm 1 betont stark unsere menschliche Seite, dass ich als Gottesfürchtiger auf Gott höre, mich mit dem Gesetz Gottes beschäftige, Tag und Nacht sein Wort, auf seine Weisung höre und danach lebe. Und David hat das ja zweifelsohne gemacht, seit seines Lebens lang versucht, diesen Weg zu gehen, sich dafür zu entscheiden. Und in seinem Lebensrückblick aber spricht er stark nun von der Treue Gottes zu ihm, die göttliche Seite. Und warum wohl? Weil er am eigenen Leib erfahren hat, dass er ohne die Gnade Gottes kläglich gescheitert wäre. Und so sehen wir, dass das Vertrauen in die Treue Gottes die Grundlage des Wachstums ist. Ich stelle den Flipchart ein bisschen auf die Seite, damit ich euch alle im Blick habe, dass das nicht mir die Sicht verhindert. Ja, das Vertrauen in die Treue Gottes ist die Grundlage des Wachstums. Dass David vom Schafhirten zum König geworden ist, von dem, der auf dem Feld vergessen wurde, zum Hochgestellten, vom Jüngsten in der Familie zum Gesalbten Gottes, ausgeschimpft vom Bruder zum Liebling in den Gesängen Israels, vom Betrüger, vom verrückten Vagabunden zum Empfänger und Verkündiger der Worte Gottes und zum Träger eines ewigen Bundes. All mein Heil, all meine Freude lässt nicht er es wachsen. Für David ist im Rückblick sehr klar, dass er zu dem geworden ist, der er ist, durch die Treue Gottes. Gott hat sich dem David als der Treue, als der Verlässliche erwiesen, dem er bedingungslos vertrauen kann. Erinnerst du dich noch, als David in der Höhle Adullam saß und nicht mehr weiter wusste? Da hat er gesagt, ich warte, bis Gott mir sagen wird, was er mit mir tun wird. Das ist mir stark geblieben in diesen Monaten. David wartet, bis Gott ihm Wegweisung gibt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach für uns, zu warten, bis Gott eingreift. Aber wir sehen, David ist vor allem in diesen Wartezeiten gewachsen. Wo hat David gelernt, nicht auf sich selbst und seine eigene Kraft, sondern auf Gott und seine Kraft zu vertrauen? Ja, das war beim Schafehüten, in der Einsamkeit der Wüste Juda, als da Löwen und Bären vorbeikamen. Wo hat David gelernt, sich im Konfliktfall nicht selbst Recht zu verschaffen, sondern auf Gott zu warten, der ihm Recht verschaffen wird? Als er auf der Flucht war vor Saul, 10 Jahre lang von Versteck zu Versteck sich bewegen musste. Wo hat David gelernt, alles, was sein Herz bewegt, vor Gott im Gebet auszuschütten, zu klagen, zu trauern, mit Gott zu ringen? Natürlich in den Wüstenzeiten, in denen es schien, dass er seiner Berufung, zu der er gesalbt worden war, nicht wirklich nachkommen könne. Was heißt dies für uns? Vertraue in Wartezeiten darauf, dass Gott diese nutzt, um Wachstum zu schenken. Auch wenn ich es nicht sehen kann, du wirkst, Herr. Das singen wir in einem Lied und das bringt es auf den Punkt. Wie der Regen den Boden durchfeuchtet, will Gott dein hartes Herz weich machen, um Wachstum zu ermöglichen, den Boden vorbereiten für das Wachstum, damit unsere Wurzeln fest im Heil und der Freude Jesu gegründet sind. Blick einmal zurück in dein Leben, vielleicht findest du solche Wartezeiten. Ich habe ja etwa 11 Jahre als Pflegefachmann im Spital gearbeitet. Und während dieser Zeit musste ich immer wieder mal von Leuten auch hören, mehr oder weniger direkt. Aber sie haben gesagt, ja, aber schau doch, Christian, also in diesem Beruf, kommst du da wirklich deiner Berufung nach? Schöpfst du da dein ganzes Potenzial aus? Bist du da am richtigen Ort, oder? Wollten sie damit sagen. Und es schien natürlich, als ich dann Theologie zu studieren begann, war ja klar, irgendwann wird sich da etwas ändern, wie eine Wartezeit zu sein. Und ich musste immer wieder sagen, nein, das ist so wertvoll, diese Zeit. Das ist für mich nicht eine Zeit auf dem Abstellgleis. Nein, gar nicht. Sondern Gott will, dass ich in diesem Moment, in diesem Beruf arbeite. Denn er lehrt mich darin so vieles. Jesus hat mich in dieser Zeit 2 seiner wichtigsten Charaktereigenschaften gelehrt. Als ich im Spital gearbeitet habe, er lehrte mich Dienstbereitschaft und Demut. Und in beidem merke ich, habe ich mein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Also da ist noch viel Luft nach oben, obwohl mich Jesus intensiv in die Schule genommen hat, in diesen 2 wichtigen Eigenschaften seiner selbst. Für Gott sind Wartezeiten niemals umsonst. Etwas fällt noch auf, wenn wir David zuhören, wie er ganz auf die Treue Gottes vertraut. Er sagt, einen ewigen Bund hat er mir gesetzt. Auf was für einen Bund stützt David sein Haus, sein Leben, ja seine ganze Identität und auch seine Zukunft ab? Hier müssen wir kurz zurückblenden. Als David König geworden war, Jerusalem erobert hatte, seine Herrschaft gesichert war, da wollte er Gott einen Tempel bauen. Und er dachte sich, es ist nicht recht, dass ich in einem Palast aus Zedernholz wohne, aber die Bundeslade, die Gottes Gegenwart repräsentiert, in einem Zelt untergebracht ist. Und dann kam der Prophet Nathan zu ihm und sagte ihm folgende Verheißung Gottes. So spricht der Herr der Heerscharen, ich habe dich fortgeholt von der Weide, weg von den Schafen, damit du Fürst bist über mein Volk, über Israel. Und wohin du auch gegangen bist, ich bin bei dir gewesen und alle deine Feinde habe ich vor dir ausgerottet. Und ich werde dir einen großen Namen machen, dem Namen derer gleich, die groß sind auf der Erde. Und weiter unten, ich werde dir Ruhe verschaffen von allen deinen Feinden. Und der Herr wird dir verkünden, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn sich deine Tage vollenden und du dich zu deinen Vorfahren legst, werde ich nach dir, deinen Nachkommen, der von dir abstammt, auftreten lassen und ich werde sein Königtum befestigen. Er wird meinem Namen ein Haus bauen und für alle Zeiten werde ich den Thron seines Königtums feststehen lassen. Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Wenn er sich vergeht, werde ich ihn mit einem menschlichen Stock züchtigen und mit menschlichen Schlägen. Meine Gnade aber wird nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir entfernt habe. Und dein Haus und dein Königtum sollen für alle Zeiten Bestand haben vor dir. Dein Thron soll alle Zeit feststehen. 2. Samuel 7. Wir können diese Verheißung jetzt nicht im Detail betrachten. Ich möchte einige wichtige Punkte nennen. Sehr interessant. Gott kehrt Davids Anliegen um. Er sagt, du willst mir ein Haus bauen, aber einen Moment, ich werde dir ein Haus bauen. Gott wird Davids Königtum, seinen Thron für ewig, für alle Zeiten feststehen lassen. Und die Bedeutung dieser Verheißung ist gewaltig. Sie begründet die gesamte Messias-Erwartung des Alten Testaments. Und so sehen wir auch, dass der zweite Teil der Verheißung eine doppelte Prophezeiung ist, die sich einerseits auf Davids leiblichen Sohn, auf Salomo bezieht, der ja dann tatsächlich den Tempel gebaut hat. Andererseits aber auf einen Nachfahren, der gleichzeitig Davids Sohn und Gottes Sohn sein wird. Und dies ist nun hochspannend. David sieht sich am Ende seines Lebens, als er auf sein Lebenswerk zurückblickt, ganz von diesem ewigen Bund mit Gott getragen. Und das Großartige an diesem Bund ist, dass er weit über David hinausweist. Das hat eine Bedeutung weit über Davids Leben hinaus. Und das spüren wir ja auch in diesem Vers 3 und 4. Wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in Gottesfurcht herrscht, der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufstrahlt. Am Morgen ohne Wolken durch ihren Glanz, der auf den Regen folgt, sprießt das Grün aus der Erde. Steht nicht so mein Haus zu Gott, fragt David. Und ja, David ist tatsächlich das große Vorbild eines gerechten und gottesfürchtigen Königs, an dem alle folgenden Könige Israels gemessen werden. Doch leider wissen wir aus der folgenden Geschichte Israels, dass seine Nachfahren nicht wirklich danach gelebt haben. Die Gottesfurcht, die Gerechtigkeit bröckelte mehr und mehr und die nachfolgenden Könige, die führten Israel in den Niedergang. Um es abzukürzen, Israel landete schlussendlich im Exil. Das Volk, die Nation war zerstört. Die Propheten verstummten für über 400 Jahre. Und in dieser Wartezeit kam die Frage auf, ja, und was ist nun? Erfüllt Gott diesen Bund, diesen ewigen Bund? Ist Gott wirklich treu und zuverlässig? Ja, Gott bewahrte seinen ewigen Bund mit David. Wenn wir die Prophetie Zacharias über Jesu kommen lesen, dann merken wir die Ähnlichkeit. Jesus kommt, um Erkenntnis des Heils zu geben seinem Volk durch die Vergebung ihrer Sünden, aufgrund des herzlichen Erbarmens unseres Gottes, mit dem das aufgehende Licht aus der Höhe uns besuchen will, uns zu leuchten, denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um zu lenken unsere Füße auf den Weg des Friedens. Zacharias nimmt dieses Bild der aufgehenden Sonne auf und zeigt, Jesus ist zugleich dieser Sohn Davids und der Sohn Gottes. Und alles läuft auf Jesus hinaus. Und wir beginnen zu merken, wie großartig die Erfüllung dieses Bundes ist. Gott hat David verheißen, nicht du wirst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Der Herr selbst wird das Haus den Tempel bauen. Und Bonhoeffer schreibt dazu sehr treffend, das Haus, das Gott sich bauen will, ist der Same Davids, ist der Leib Christi, seines Sohnes. Und dieser Leib ist Christus und in ihm seine Gemeinde. Und so sind wir mitten hineingenommen in diese Geschichte mit David, mit diesem Bund. Ja, Gott will das Haus bauen und er baut es durch Jesus Christus in seiner Gemeinde. Er nimmt dich und dich und dich und baut uns zum Tempel Gottes. Und er baut seit über 2000 Jahren mit uns, durch uns. Und er lässt das Grün sprießen, er lässt es wachsen, das ist gewaltig, durch alle Zeiten hindurch. Und so lade ich dich ein, sei dabei bei diesem Bau, lebe in Ehrfurcht vor Gott, strebe nach Gerechtigkeit, liebe deinen Nächsten, kehr um, wenn du deine eigenen Wege gegangen bist. Erzähle anderen von diesem ewigen Bund, den Jesus am Kreuz mit uns geschlossen hat. Jesus, der zur rechten Seite Gottes gerecht herrscht über sein Volk, seine Gemeinde, der in vollkommener Übereinstimmung mit dem Willen seines Vaters herrscht. Er ist wie der Glanz, wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufstrahlt. Am Morgen ohne Wolken, durch ihren Glanz, der auf den Regen folgt, sprießt das Grün aus der Erde. Gott baut sein Haus, seine Gemeinde. Auch jetzt, in dieser Zeit, in diesen Wartezeiten, die wir als Dürr, als Wüstenzeit wahrnehmen mögen, doch das Grün wird wieder aus der Erde sprießen. Und dabei lernen wir von David, Gott schenkt Wachstum denen, die auf seine Treue vertrauen. Und so lasst uns an diesem Palmsonntag mit großer Freude, mit großer Erwartung Jesus zujubeln. Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du die Erfüllung bist dieses ewigen Bundes Gottes mit Davids. Und dass die Treue, die David in seinem Leben erlebt hat, dass die weitergegangen ist und dass wir uns freuen dürfen heute, dass in dieser Treue Gottes auch wir mit eingeschlossen sind als Gemeinde, dass du uns brauchst, um dein Reich zu bauen, deinen Tempel, der für ewig bestehen wird. Was für eine Perspektive. Ich danke dir für diese Perspektive, dass wir wissen dürfen, wir bauen an einem ewigen Reich mit, das unerschütterlich Bestand haben wird. Und danke, dass du Grün sprießen lässt. Hilf uns darauf zu vertrauen, dass es dort, wo Dürre herrscht, wieder grün wird. Ich danke dir. Amen.